Herzlich willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Was will ich, wer bin ich und was brauche ich eigentlich für ein rundum zufriedenes Leben? Tue ich das, was ich liebe? Wenn du dir diese Fragen auch schon immer mal stellen wolltest und keine Angst vor den Antworten hast, dann bist du genau richtig hier bei uns. Ich bin Simone, Yoga- und Meditationslehrerin und habe zusammen mit meiner Freundin Sabine Personality Mag gegründet. Ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Self-Care, Wellbeing, Wellness und Empowerment. Personality Talks ist der Podcast zum Magazin, in dem wir spannende Persönlichkeiten, Experten und Coaches zum Gespräch treffen, euch unsere Tipps für ein erfülltes Leben verraten und voneinander lernen. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von Personality Talks in diesem Jahr. Meine heutigen Gäste sind Susan Starnberger und Angelika Westerwelle. Susan ist Mutter von drei Kindern, systemische Beraterin und psychodynamische Coachin für Führungskräfte und Teams, Autorin und Verlegerin von Lernspielen. Angelika Westerwelle ist systemische Beraterin und Coachin. Sie ist ausgebildet in hypnosystemischer Organisationsberatung und begleitet seit mehr als 25 Jahren Unternehmen in Veränderungsprozessen. Die beiden haben gemeinsam das Buch »Danke fürs Fremdgehen, du Arsch« herausgebracht. In dieser besonderen Folge sprechen wir darüber, wie die Idee zu ihrem gemeinsamen Buch entstanden ist, warum das Buch unter Pseudonym veröffentlicht wurde, wie beide in ihren Beziehungen das Fremdgehen erlebt haben, wie sich dadurch andere Beziehungen in ihrem Leben verändert haben, wie lange man überhaupt trauern darf, was Betroffenen eines Seitensprungs am meisten hilft, wie das Umfeld der beiden reagiert hat und was dieser Bruch in der Nähe zu einer anderen Person mit der Beziehung zu sich selbst macht und wie wir nach einem solchen Bruch auch wieder Nähe in Beziehungen finden können. Es ist ein sehr ehrliches und sehr authentisches Gespräch geworden und ich wünsche euch spannende Einsichten und vor allem vielleicht einen Weg für andere Menschen da zu sein, wenn sie einen Seitensprung erlebt haben. Viel Freude mit dem Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks, Susan Starnberger und Angelika Westerwelle. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Ich freue mich, dass ihr da seid und heute eine besondere Folge wieder, weil zwei Gästinnen, das haben wir ja nicht so oft und das ist aber oftmals auch sehr spannend, weil natürlich dadurch doppelter Input und doppelte Antworten auf Fragen und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Meine allererste Frage ist tatsächlich, wie ihr beiden zueinander gefunden habt. Also wir füllen das nochmal so ein bisschen ein. Wir sprechen ja heute, weil es ein ganz tolles Buch von euch gibt, dessen Titel ich noch gar nicht verraten will. Und als allererstes würde ich aber gerne wissen, wie habt ihr zueinander gefunden?
Boah, das ist eine lange Geschichte. Du, Susan. Ich glaube, es war 2004. Da haben wir uns in einem Projekt, also beruflich, kennengelernt, haben eine Weile zusammengearbeitet und ja, da ist eigentlich aus dieser beruflichen Zusammenarbeit recht schnell eine Freundschaft entstanden, oder? Wie würdest du es formulieren?
Also es ist halt, wenn wir beide zusammen sind, dann ist eins und eins größer zwei. Das ist so, nur Susan sagt was, ich denke, ich lasse meine Gedanken spielen, sag was Neues und wir müssen nicht auf der gleichen Ebene rumturnen, sondern wir denken den Gedanken des anderen weiter. Und das ist so großartig befruchtend und hat so viel Freude gemacht, ja. Dann haben wir über das Professionelle hinaus eine Freundschaft aufgebaut, ja.
Und genau. Dann auch. Ja, und uns auch in all den Jahren nicht aus dem Auge verloren. Und letztlich gab es dann für uns beide ein sehr einschneidendes Erlebnis in unseren Beziehungen. Und das hat natürlich dem nochmal eine ganz besondere Tiefe letztlich gegeben, weil wir uns in dieser Trennungssituation beide gegenseitig eine große Stütze waren und wirklich viel, auch glaube ich, gemerkt haben, wenn es dem anderen gerade wieder schlecht geht, ne, und die eigene Energie zu nutzen, um ein bisschen aus dem Sumpf zu ziehen Und es hat über ja einen längeren Zeitraum wirklich uns beiden sehr, sehr gut getan und ja letztendlich ja auch dazu geführt, dass wir all das, was wir besprochen haben, auch aufgeschrieben haben.
Und lass uns noch mal kurz zurückgehen, weil das ist ja was Besonderes, was ihr da beschreibt. Also so eine Nähe, die ihr zueinander aufgebaut habt. Das passt ja auch sehr schön zum Thema der Ausgabe, was ja Nähe ist. Also ihr habt euch übers Berufliche kennengelernt und dann ist privat so ein Kontakt entstanden. Würdet ihr sagen, das sind so Zufallsbegegnungen oder so Schicksalsbegegnungen oder es ist etwas sehr Besonderes, was ihr beide direkt gemerkt habt? Weil, also Angelika, du hast ja gesagt, ne, die eine, oder wenn ich was sage, kann sie den Gedanken weiterführen. Ist euch das schon öfter passiert? Oder würdet ihr sagen, nee, das passiert einem eigentlich gar nicht so oft und es ist so was sehr Besonderes von Anfang an gewesen?
Also ich bin ein sehr feinfühliger Mensch. Und mir passiert das nicht so oft, aber wenn es passiert, dann zündet das richtig. Also es ist eher so ein Gefühl, was ich da habe. Ich treffe einen Menschen und ich fühle mich dem gleich so nahe, obwohl ich ihn gar nicht kenne. Und vielleicht ist das auch der Unterschied, wie ich dann auf den Menschen eingehe. Wenn du beruflich im Coaching tätig bist, dann stellst du ja unendlich viele Fragen und hast dann nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde so ein bisschen Gespür für einen Menschen. Aber da geht es ja nicht darum, Menschen als Freunde zu finden, sondern Unterstützung anzubieten, Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, Impulse zu geben. Und da ist es einfach, ich kann das gar nicht beschreiben. Vielleicht ist es Schicksal, vielleicht ist es Zufall. Für mich ist es muss so sein. Das ist, du triffst diesen Menschen und dann so, das passt. Also es ist schwer zu beschreiben.
Also ich für meinen Teil würde sagen, es passiert nicht so häufig im Laufe des Lebens. Und du hast es, glaube ich, in einem Gespräch mal mit so einer Käseglocke verglichen. Ich finde das so ein schönes Bild. Es gibt so Menschen, eine gewisse Anzahl an Menschen, die in dieser Käseglocke sind im Laufe des Lebens, also die so ganz nah sind und die so eine ganz wichtige Rolle für einen selbst spielen. Und dieser Platz in der Käseglocke, der ist ja begrenzt. Und es gibt manchmal, ich glaube, je älter wir werden, desto weniger häufig passiert ist, dass sich dieser Platz nochmal tauscht. Also dass Menschen rausgehen und neue reinkommen, weil man doch sehr viel Zeit vielleicht auch schon miteinander verbracht hat, die Beziehung wirklich wichtig ist und tragfähig ist. Und trotzdem kommt das vor, dass jemand in dein Leben tritt und erst dann er oder sie es eben in diese Käseglocke schafft. Und
dafür muss aber ein anderer raus. Das ist das Problem.
Genau. Also das ist ja nichts, was wir bewusst entscheiden, sondern was irgendwie passiert, ja, durch die Nähe, sicherlich durch Nähe, die wir empfinden oder eben nicht. Und dieses Bild finde ich sehr schön dafür, um sich das auch ja nochmal so bewusst zu machen. Es gibt nicht so viele Menschen, die einen viele Jahre begleiten.
Ja, und was mir auch immer wichtig ist, ich lasse mich ja dann ganz auf so einen Menschen ein. Das geht ja nicht nur darum, dass man sich nahe ist, sondern dieses Interesse am anderen, sich auf den anderen einlassen, den wirklich zu sehen. Ich mag ja diesen Ausspruch in diesem Avatar-Film, ich sehe dich so gerne, weil ich mehr sehe als nur diesen Menschen, sondern ich sehe ihn mit all seiner Persönlichkeit. Und das ist ja auch Energie, die ich brauche. Und ich bin der Ansicht, ich habe nicht beliebig viel Energie für beliebig viele Menschen. Ich denke mal, Haushalten ist da sinnvoll, sonst wird es beliebig. Und das ist aber auch ein Thema, das kommt mit dem Alter, bewusster, das noch viel bewusster zu leben und diese Energie auch bewusst einzusetzen.
Und dann ist irgendwann ja dieses Buch erschienen, was ich in den Händen halten darf. Danke fürs Fremdgehen, du Arsch. Und da lesen wir ja jetzt noch andere Namen obendrauf, weil ihr habt es ja unter verdecktem Namen geschrieben. Wie, also was mich als allererstes, als ich jetzt vorbereitet habe, das Gespräch nochmal interessiert hat, war, wie habt ihr sozusagen rausgefunden, dass ihr praktisch das gleiche Schicksal sozusagen teilt. Also wann war der, also war das tatsächlich zeitgleich? War das kurz nacheinander? Oder wie hat sich das, weil das ist ja vielleicht auch etwas, was nicht jeder, ne, direkt in so einem Gespräch irgendwie mit reingibt.
Mhm. Angelika, bei dir hat es angefangen.
Bei mir hat es angefangen. Ich steckte schon mitten in der Verarbeitungsphase und dann erhielt ich einen Anruf von Susan, ob sie kommen kann. Es sei was passiert und dann hat sie mir das, hat sie mir erzählt, dass ihr Partner eben auch fremdgegangen ist und ja, was soll ich dazu sagen? Dann bist du da, obwohl du selbst drin steckst und es war mir wahnsinnig wichtig, auch für Susan da zu sein und dann haben wir halt uns gegenseitig so wie sie gestützt. Es war versetzt, es war zeitversetzt. Ich glaube, es war gut, dass ich ein Jahr oder anderthalb voraus war. Einfach um auch ein bisschen Stabilität zurückgewonnen zu haben, ne? Und das Thema auch bearbeiten zu können. Also ne, ohne vorzugreifen, wir haben beide lange gebraucht, um das Buch fertigzustellen, um über die Themen zu sprechen. Und es sind immer noch so Situationen, wo es dir dann heiß den Rücken runterläuft, ne? Oder du erlebst was, ich sehe es genau, wenn Susan wieder schlecht drauf ist und irgendwas passiert ist. Oder sie sieht es mir dann auch an, wo wir sagen, ah, wir drehen mal wieder eine Ehrenrunde. Und das ist einfach schön, den anderen in diesen Situationen A, gut zu kennen und B, aber auch zu wissen, was es heißt. Also ich bin kein Fan von, du musst alles erlebt haben, um gut unterstützen zu können, überhaupt nicht. Aber auf einer professionellen und auf einer freundschaftlichen Ebene war es, glaube ich, gut.
Letztendlich kannten wir uns ja schon ein paar Jahre, als das bei Angelika passiert ist. Und insofern wusste ich das ja. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum sie eine der, also die erste Ansprechpartnerin war, weil ich natürlich wusste, da fühle ich mich verstanden und da werden bestimmte Fragen nicht gestellt, sondern da ist vielleicht einfach erstmal jemand nur da.
Und dieses nur da, also was wir ja auch ganz kritisch beleuchten, ist dieser freundschaftliche Rat, das haben wir nicht gemacht, keine von uns beiden. Wir waren einfach nur da. Also da ging es nicht drum, den Partner niederzumachen und zu sagen, wie doof ist der denn und ich habe es dir doch gesagt oder nur so in diese Vorwurfshaltung reinzugehen, sondern einfach nur da zu sein und zu schauen, was es jetzt gerade braucht.
Ich kann mich an eine Situation erinnern, das war recht am Anfang, da habe ich bei dir gesessen im Wohnzimmer und habe Facebook gestalkt, ja, diese Frau gestalkt. Und letztlich ist mir dann viel später erst bewusst geworden, natürlich hast du das auch alles gemacht, ein Jahr vorher. Aber du hast mir eben nicht gesagt, ja, das legt sich wieder, ja, sondern du hast neben mir gesessen und wir haben gemeinsam über all das hergezogen und es war einfach Raum dafür da, traurig und wütend und verletzt zu sein.
Ja. Und wann habt ihr, also wann kam in diesem Erleben, in diesem Füreinander-Dasein der Punkt, daraus müsste man eigentlich ein Buch machen? Oder was war der Impuls zu sagen, wir wollen das aufschreiben? Und nicht nur ihr habt es ja aufgeschrieben, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das ja Notizen mehrerer Frauen, die dasselbe erlebt haben. Wann war dieser Punkt zu sagen, okay, es ist wichtig, das auch aufzuschreiben?
Susan und ich wollten ein Buch über Führung schreiben oder Teams. Wir wollten unbedingt ein Buch schreiben. Ich habe schon, ich habe schon einiges publiziert und dachte, ich habe da mal wieder Lust drauf. Das geriet natürlich in den Hintergrund. Aber ich weiß noch, wie wir, als wir mit Carmen, unserer Illustratorin, zusammen waren, spazieren gegangen sind und immer wieder Fragen gestellt haben und es von A nach B nach C beleuchteten, das muss man eigentlich aufschreiben. Da kam so der Punkt, wir müssten diese Fragen, die vermutlich viele andere haben, auch aufschreiben. und beantworten. Aber nicht nur beantworten im Sinne von, wir haben da mal eine gute Idee. Ich war auch neugierig, was dahinter steckt. Wir haben ja ganz viel recherchiert. Mhm. Was sagt die Wissenschaft auch zu solchen Themen? Wie verarbeitet man eigentlich Trauer? Wie lange darf man traurig sein? Was ist Liebe? Ich meine, die Psychologen sind ja, die langweilen sich ja nicht. Die haben ja einige Studien rausgebracht. Und diese Studien mal zu untersuchen und zu vergleichen, was erleben wir, wie fühlt sich das an, was kann man machen? Und dann hab ich weiß nicht, ob es du warst oder ich, haben gesagt, wir machen das jetzt. Wir schreiben jetzt ein Buch und sammeln all die Fragen, die uns beschäftigt haben, und finden Antworten. Und was du sagst mit den Notizen von den Frauen, wir haben die Frauen angesprochen. Also wir werden angesprochen. Und Susan hat auch Frauen angesprochen und wir haben dann vorgeschrieben und haben es durch die Frauen redigieren lassen, so dass mehr zu Wort kommen als nur wir beide.
Aber ich bin froh, Simone, dass du das rausgefunden hast, dass es mehrere Frauen waren, weil meine Mutter zum Beispiel, die hat das Buch gelesen und hat dann mich angerufen und hat gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich wusste ja gar nicht, dass das so viele Frauen waren, mit denen das fremdgegangen ist. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist nicht alles meine Geschichte, ich habe das nicht alles erlebt. Mhm. Es gab ja irgendwann kommt der Moment, wo es einem ein bisschen besser geht. Mhm. Und man diesen ersten Schock verdaut hat. Mhm. Und dann kommt auch der Moment, wo, also ich zumindest für mich ein Stück weit realisiert hat, was hat mir denn jetzt geholfen, da wieder so ein bisschen rausgucken zu können. Mhm. Und das war eben auch ein Aspekt, der uns immer wieder motiviert hat, dass wir gesagt haben, das, was wir hatten, ja, auch voneinander und miteinander, dass es wäre einfach schön, wenn andere auch davon profitieren könnten, ja, von den Erkenntnissen, die wir so für uns gesammelt haben. Das heißt ja nicht, dass das immer eins zu eins so passt. Jede Geschichte, das haben wir auch gelernt in der Arbeit an dem Buch, jede Geschichte ist einzigartig. Man kann das nicht miteinander vergleichen. Wir haben so oft, wenn wir darüber gesprochen haben, auch heute noch, sagen wir, ich möchte mit dir nicht tauschen. Und Angelika sagt, ich möchte mit dir nicht tauschen. Das ist jede Beziehung und jede Affäre hat so seine besonderen Aspekte, die wirklich einzigartig sind. Und trotzdem habe ich die Hoffnung, dass so bei diesen Themen immer so ein bisschen was dabei ist, wo vielleicht die ein oder andere Frau oder auch mal ein Mann sagt, okay, so habe ich es noch nicht gesehen, könnte mich einen Schritt weiterbringen.
Da ist total viel dabei, das kann ich jetzt schon mal teilen. Und das Buch ist vor allem auch dann spannend, wenn man diese akute Situation, finde ich, nicht erlebt hat. Also weil ich kann jetzt sozusagen für mich sagen, ich habe diese Situation so noch nicht erlebt und habe am Anfang gedacht, wenn man es dann liest, kann man das überhaupt, also ist da überhaupt was drin? Es ist wahnsinnig viel drin, weil es ja extrem gut belegt ist, sehr, sehr viele Studien. Das Thema Trauer zum Beispiel ist ja auch ein ganz viel, spielt in ganz vielen anderen Facetten eine Rolle und aber auch für die eigene Beziehung, weil keine Beziehung ist ja so allglatt. Also ja. Ich finde, man zieht wahnsinnig viel auch nochmal wieder für die eigene Beziehung raus. Und dann habe ich gestern Abend gedacht, also dieser Titel. Der Titel ist ja, also der Titel spricht mich total an, weil er ja sehr ehrlich ist. Und ich mag auch dieses sehr ehrliche Du Arsch am Ende. Und gleichzeitig ist er aber ja, ist mir dann gestern nochmal klar geworden, durch dieses Danke hat, also er verbindet ja so beides. Er bringt ja beides mit rein. Also er hat ja was Positives damit drin, was ihr da reinpackt. Also was wir eben schon hatten. Man muss eigentlich nicht alles erlebt haben im Leben, nur so als Learning. Aber das steckt ja mit drin. Also es ist ja so ein Danke mit drin. Und gleichzeitig ist es aber ein, ne, nochmal so eine mitgegeben, auch, finde ich, gerechtfertigterweise. Wie hat der sich ergeben? Also wie seid ihr da so? Und ist das auch wirklich so, dass ihr diesen Titel auch so fühlt und so empfindet?
Der war von Anfang an da, aber es gab zwischendurch immer wieder Zweifel. Dürfen wir das? Können wir ein Buch so nennen? Also geht das?
Ja, mega.
Ja. Aber es war von Anfang an genau diese Ambivalenz immer in unseren Gefühlen, dass wir auf der einen Seite Und das prägt ja auch unsere Arbeit. Ja, wenn wir mit Problemen und Herausforderungen in Organisationen oder mit im Einzelcoaching konfrontiert werden, es geht ja immer auch darum, das Gute im Schlechten zu finden. Und das haben wir eben auch da gesehen. Das hat ja uns in vielen Aspekten die Augen geöffnet. Ja, und plötzlich, waren wir auch bereit, mal hinzugucken auf das, was ja schon da war. Ja? Und den eigenen Anteil auch zu sehen, ja, das, was dazu geführt hat. Und auf der anderen Seite ist natürlich trotzdem diese wahnsinnige Wut da und diese Traurigkeit, dass da was für immer verloren ist. Und ja, dieser Titel war von Anfang an eigentlich für uns aus unserer Perspektive am besten geeignet für dieses Buch. Mhm. Und ich bin froh, dass wir uns am Ende auch getraut haben, es genau so zu nennen.
Absolut, absolut. Weil wenn wir nur gesagt hätten, danke fürs Fremdgehen, es wäre zu wenig. Das klingt, als wäre alles schön. Das ist es aber nicht. Mhm. Also ich erwische mich immer wieder. In manchen Situationen, da stehe ich vor dieser Geschichte, als wäre es der Mount Everest in Persona. Und dann habe ich wieder das Gefühl, ich muss ihn anschreien, du Arsch. Und obwohl die Beziehung jetzt eine bessere ist, ne, eine vielleicht gereinigt, besser abgestimmt, die Qualität ist aus meiner Sicht viel größer als vorher. Mhm. Und trotzdem steht halt der Mount Everest immer mal wieder vor mir. Und es ist wirklich nicht ein kleines Berglein, es ist ein Riesending.
Und die Besonderheit ist ja so ein bisschen, hat Susan in einem Gespräch mir vorab, kam das schon so durch, die Besonderheit bei euch beiden ist ja, ihr habt das Fremdgehen durch die Männer erlebt, aber ihr seid beide noch in den Beziehungen, richtig?
Mhm. Richtig.
Und das ist ja was total, wie ich finde, Positives und sehr Mutmachendes, weil man ja normalerweise sonst sehr oft dieses Bild hat, okay, das ist passiert, da ist das Schwein, zack, weg, Leben geht jetzt irgendwie anders weiter. Eure Geschichten sozusagen haben ja einen ganz anderen Verlauf genommen. Wie hat sich das, oder wie wurde das vor allem auch angenommen oder wie seid ihr für euch selbst auch damit umgegangen?
Meinst du mit angenommen das Umfeld?
Ja.
Gar nicht. Das Umfeld kann da ganz schwer mit umgehen. Das ist und da, das ist das, was wir vorhin sagten. Ne? Wenn wir füreinander da sind, sind wir wertfrei. Das Umfeld ist es leider nicht. Also Fremdgehen ist ein No-Go. Und das ist unabhängig von Alter. Und diese Anfeindungen schon fast, die ich habe erleben müssen. Ich weiß nicht, Susan, du hattest ja auch so das ein oder andere Erlebnis der besonderen Art. Das ist schon enorm. Und was ich dann an mir beobachtet habe, du gehst ja automatisch in eine Verteidigungshaltung. Ich will das aber nicht verteidigen. Ich will bei mir sein. Und ich will selbst entscheiden, jederzeit, es ist richtig oder es ist nicht richtig. Also ich bin reingegangen, ohne Coaching wäre das sowieso nicht gegangen. Ich bin reingegangen und habe gesagt, solange es gut geht, bleibe ich dabei, weil ich den Mann einfach liebe. Und das war mir wichtig und ich entscheide aber an einer Stelle, ob es weiterhin so ist oder ob es nicht mehr geht. Ich möchte mir nicht von außen sagen lassen, das geht nicht, der ist fremdgegangen, das ist ein Arsch, ich würde das nicht tun. Und wie kannst du nur, oder was sagt denn eine Dame zu mir, ob ich überhaupt keinen Stolz hätte? Und dann habe ich gesagt, Liebe kennt keinen Stolz. Das ist für mich, Liebe hat für mich keinen Aspekt von Stolz. Und ich war so ein Stück weit sprachlos. Also, das ist meine Entscheidung und es quatscht mir aber jeder rein.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Und bei mir kam noch ein Aspekt hinzu, dass meine Kinder, ich habe drei Kinder und die waren ja noch relativ klein. Ich habe das so beobachtet im Umfeld, dass viele das abgestempelt haben als, naja, das macht sie wegen der Kinder. Und das hat mich schon sehr verletzt. Und ich glaube, es hat dazu geführt, dass ich noch mehr darauf geachtet habe und ganz sensibilisiert war, bei mir zu gucken, mache ich das wirklich nur deshalb? Weil genau das wollte ich nicht. Ich war nicht bereit zu sagen, ich zugunsten der Kinder oder für die Kinder will ich mir selber verwehren, in einer glücklichen Beziehung zu leben. Und weil ich fest davon überzeugt bin, dass das auch für die Kinder nicht gut wäre.
Ja. Haben wir das, also das kommt ja, das ist jetzt in den Antworten durchgekommen und auch im Buch. Also die Leute drumherum sind sehr, man hat Anteil genommen an euren Geschichten, aber man ist direkt sehr reingegangen, ne? Also es wurde direkt sehr viel gewertet und sehr viel, du solltest das tun oder vielleicht solltest du lieber das tun. Und das hat ihr ja auch eingangs gesagt, dieses, dass einfach nur jemand da war und contained hat, ne, und genommen hat, das gab es eigentlich relativ wenig. Glaubt ihr, das ist so ein generelles Thema unserer Zeit, dass wir sehr, sehr schnell eben, dass Menschen sehr, sehr schnell uns so Tipps vor die Füße werfen und da auch mit Wertung reingehen? Oder glaubt ihr, das ist bei diesem speziellen Thema so, weil es die Gemüter so erhitzt, weil man schnell in so ein, ja, der Arsch und, ne, also weil man in so eine Wut halt eben auch reinkommt?
Ich glaube, es ist auch ein Thema unserer Zeit. Es gibt immer weniger Menschen, die wirklich zuhören im Sinne von hinhören können. Sondern da ist sofort der Ratschlag und die eigene Perspektive, die eigenen Geschichten. Einfach nur mal, ja, da sein, wie du es so gesagt hast. Ich erlebe das kaum noch.
Ich glaube, die Wahrheit ist ein bisschen dazwischen von dem, was du gesagt hast, Simone. Dieses wirklich Hinhören, das, was Susan gerade meinte, das fehlt. Betroffenheit ist aber auch ein ganz großes Thema, ne? Also ich erlebe sowas oder habe schon mal, ich meine, wir sind ja diejenigen, die um uns rum sind, das sind ja alles auch Menschen, die ein Leben schon gelebt haben, also ein viele Jahre gelebt haben und auch schlechte Erfahrungen mit Beziehungen gemacht haben. Und diesen Schmerz, den kann man, daran erinnern sich ja auch viele. Und dieser Schmerz, den auszuhalten, das ist ja fast unerträglich. Und dann gleich in die Lösung zu gehen. Also zum einen sind wir ja Menschen, die gerne helfen. Jeder von uns möchte gerne helfen. Und wenn jemand traurig ist, möchten wir ihn trösten. Wenn jemand wütend ist, würden wir ihn gerne beruhigen. So diese rein in die Helferrolle, aber ich will nicht geholfen werden, sozusagen, ne? Ich möchte einfach nur stinkig sein jetzt und ich möchte jetzt weinen und ich möchte in mich zurückgezogen sein. Also dieses Sein lassen fällt ja auch schwer. Ich mal fragen, was brauchst du? Ich hätte mir gewünscht, dass der eine oder andere mal fragt, außer meine engsten Freundinnen und Freunde, was brauchst du gerade von mir? Soll ich nur zuhören? Willst du einen Rat von mir? Willst du, dass wir zusammen irgendwas ausarbeiten? Das ist auch das, was wir im Coaching machen. Wie soll ich dir denn zuhören? Und viele, die hören einfach nur zu und denken, sie müssen helfen, haben tolle Ratschläge. Die will man aber nicht. In der Situation schon mal gar nicht. Oder, wenn uns jemand anspricht, ne, Susan, dann wollen sie gleich die Lösung auf dem Tablett.
Wie geht's?
Das geht natürlich überhaupt.
Welche Pille muss ich jetzt schlucken?
Ja, genau.
Damit das weggeht.
Mach das weg.
Wegfix.
Genau.
Ja, wegfix.
Ja. Wir wissen ganz genau, wie schmerzhaft das ist, wie lange das dauert, wie viel Arbeit das ist. Und ich meine, du fragtest ja, wir sind zusammen mit den Männern. Ja. Ich sag heute, sich zu trennen ist einfacher.
Ja.
Das wäre viel einfacher gewesen. Viel einfacher.
Ja. Aber ihr habt so ein schönes Wort dafür. Das ist mir eben schon, ich weiß gar nicht, ob es im Buch auch drin vorkommt oder ob es mir jetzt hier nur aufgefallen ist, ihr nennt es der Ehrenrunde und nicht Rückfall. Ne? Also ihr sprecht sozusagen von, wir drehen jetzt nochmal eine Runde und ich hatte direkt so dieses Bild, ach so, ja, irgendwie nochmal einmal durchs Stadion, sich nochmal so abkämpfen, genau. Ne? Nochmal irgendwie kein Bock mehr, noch eine Runde, oh no. Ja. Und das finde ich aber ganz, und ich, das finde ich ist auch ein sehr, sehr großes Learning aus dem Buch, dass es klar macht, genau wie bei Trauer, dass es einfach ein sehr, sehr langer Prozess ist, dass es sehr, sehr lange dauert und dass es sehr, sehr viel Arbeit erfordert. Und jetzt haben wir schon gelernt von euch, okay, wenn einem das im Freundes- oder Bekannten- oder Familienkreis passiert, ist eigentlich das Wichtigste, was wir tun können, für die Person da zu sein, statt zu werten und da so sofort reinzugehen. Was würdet ihr aber sagen, also ohne in Richtung eines Quick-Fixes zu denken oder was ist die Pille oder was ist dieser oder der eine Tipp, aber trotzdem gibt es vielleicht etwas, wo ihr sagen würdet, das ist eigentlich das Haupt-Learning gewesen aus dieser ganzen Geschichte. Und dieses Learning wiederum hat auch dazu geführt, eigentlich diese Beziehung wieder so zusammenzuführen, wenn man das so sagen kann.
Ich glaube, es sind unterschiedliche Dinge, oder, Angelika? Weil die Geschichten auch so unterschiedlich sind. Ich könnte mir vorstellen, dass, also mein wichtigstes Learning war, dass gerade wenn man in einer langen Beziehung ist, da Kinder sind, die natürlich ganz viel Raum einnehmen und sich dadurch eben auch die Beziehung total verändert, wirklich auf sich Acht zu geben und nicht, es gibt in dem Buch ein schönes Bild, wo zwei Kreise sind, ich und du, die dann irgendwie im Laufe dieser Beziehung und des Alltags und des ganzen Familien drumherum schnell zu einem Kreis werden können. Mhm. Und beide Partner sich darin irgendwie komplett verlieren und nicht mehr sich selber auch sehen können. Und dieses Bild, das hat mir damals ein Coach aufgezeichnet, war für mich so ein ganz wichtiger Punkt in der Herangehensweise, sag ich mal, an Beziehungen generell. Mhm. Dass ne, dieses Ich und Du findet irgendwie eine gewisse Schnittmenge, aber es sollte halt nicht übereinander liegen. Mhm. Ja? Das ist der eine Aspekt. Und es gibt einen anderen Aspekt, so in dieser Schmerzsituation hat mich am meisten die Frage beschäftigt am Anfang, wie kann denn mein Partner sich so schnell entlieben? Mhm. Ja? Also wie kann das sein, dass ich ihm auf einmal so egal bin, ja? Wo wir doch so eine aus meiner Sicht wirklich wertvolle, tolle Beziehung hatten. Und wie kann das auf einmal alles weg sein? Das hat mich total beschäftigt. Und mit meinem Coach damals habe ich lange darüber gesprochen, wie kann ich es schaffen, dass mir das auch gelingt, mich zu entlieben. Und dann gab es so einen entscheidenden Moment, wo sie zu mir sagte, vielleicht müssen Sie das ja gar nicht. Mhm. Vielleicht können Sie weiterlieben auf eine andere Art und Weise. Und das war für mich so ein Wendepunkt, dass ich für mich klar hatte, ich muss nicht all das, was mir so wichtig war und teuer war, und ich muss das nicht loslassen, sondern es kann vielleicht auf eine andere Form, auf eine andere Art und Weise bleiben. Zum Beispiel in Form von, er ist der Vater meiner Kinder, ja, oder er ist vielleicht irgendwann auch ein Freund oder ein Weggefährte. Ja, und das hat mich total entlastet. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss jetzt genauso loslassen, wie er das getan hat. Und das waren für mich so die beiden wichtigsten Learnings, würde ich rückblickend sagen.
Mhm. Bei der Empörung, die man da empfindet, ne, wie kann er nur, war so mein Learning. Also mein Coach sagte zu mir, darf er das? Weil meine größte Angst war natürlich, dass das wieder passiert. Mhm. Und dann fragte er so naiv, darf er das? Und ich natürlich, nein, natürlich darf er das nicht. Und er wieder, darf er das? Ja, natürlich darf er das. Wer soll es ihm denn verbieten? Und an dem Punkt habe ich erkannt, ich habe keinen Einfluss auf das, was mein Partner macht oder irgendjemand anderer. Ich kann nur dazu beitragen, dass wir eine gute Beziehung führen, aber ich kann nicht meinen Beitrag über den Menschen hinüberstülpen und ihn zu etwas und ihn verändern dahingehend, dass es passt. Und diese Erkenntnis, das war für mich schmerzhaft auf der einen Seite, aber eben auch erleichternd, weil solange ich meinen Beitrag leiste, ist alles gut. Aber ich muss halt auch meinen Beitrag leisten, ne? Ich kann mich nicht irgendwo in die Ecke setzen und sagen, solange du mich da nicht rausholst, passiert hier gar nichts. Ich muss schon alles dafür tun, dass die Beziehung gelingen kann. Und das Zweite, was für mich ein Learning war, wir sagen häufig, wenn das und das und das passiert, dann werde ich das und das tun. Also wir erpressen quasi durch diese Aussage. Das kennen wir aus der Kindererziehung, das kennen wir aber auch aus dem täglichen Leben. Und ich bin ja Hypnosystemikerin. Für uns ist das Zukunfts-Ich erpressen. Das heißt, ich sage meinem Ich in der Zukunft, was es zu tun und zu lassen hat. Weiß ich, was mein Zukunfts-Ich gerne tun würde. Das heißt, ich habe aufgehört, in diesen Wenn-Dann-Sätzen zu sprechen und habe eher gesagt, natürlich weiß mein Partner, dass, wenn so etwas nochmal passiert, das ganz sicher nicht auf Wohlgefallen stößt. Aber wir werden dann schauen, was wir tun. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir das dann nicht weiterführen, ist groß. Aber ich habe nicht gesagt, wenn du das tust, dann tun wir das. Also ich hatte das damals und er hat es nicht geschafft, diese Beziehung zu beenden. Ihm war klar, wenn das rauskommt, ist vorbei. Schließlich habe ich das ja gesagt. Er wollte seine Koffer packen. Ich sage, was machst du? Und er meint, ja, du hast gesagt und ich akzeptiere das. Ich gehe und ich sage, ich möchte reden. Lass uns reden. Und dann haben wir aufgeräumt. Also und ab da konnte es funktionieren. Aber wenn ich der Erpressung, also wenn ich dem nachgegangen wäre, und ich bin ein sehr konsequenter Mensch, ne? Wenn ich was sage, dann mache ich das auch. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was redest du eigentlich? Ne, du musst so dieses Bewusste, was redest du da eigentlich? Um dann zu sagen, ich möchte meinem Zukunfts-Ich nie wieder sagen müssen, tu das oder tu es nicht. Das waren so für mich die beiden Learnings. Ne?
Spannend. Was würdet ihr sagen, also diesen Bruch, den ihr da erlebt habt, wie hat sich das auf andere Beziehungen ausgewirkt? Also ich bin ja jemand, der, ich glaube stark an dieses, alles hängt mit allem zusammen, alles ist irgendwie mit allem verwurzelt. Also ihr habt diesen Bruch erfahren, das hat ja, also wie wir das auch im Buch lesen, es macht ganz automatisch nochmal was mit der Beziehung, die man mit sich selbst hat. Also dass es auch den Scheinwerfer darauf rückt zu sagen, okay, diese Beziehung ist eigentlich die wichtigste. Aber es hatte ja vielleicht auch Auswirkungen auch auf andere Beziehungen rundherum.
Also bei mir natürlich auch auf die Kinder, ja, also die haben das ja mitbekommen und es gibt ja dieses eine Kapitel im Buch, ne, auf der einen Seite, wie sagst du es jetzt den Kindern, dass das passiert ist und wie sagst du es dann den Kindern, dass der Weg weitergeht zusammen? Also das war schon beides eine riesengroße Herausforderung und das macht natürlich auch was in der Beziehung zwischen den Kindern und meinem Mann, ne, zwischen Kindern und mir. Also die haben da natürlich auch ganz viel mitgenommen. Ob das jetzt, was davon positiv und was davon negativ ist, ja, wird sich wahrscheinlich erst im Laufe ihres Lebens zeigen, ja, wenn sie selber Beziehungen führen. Und ich glaube, sie haben zumindest gelernt, dass wenn etwas kaputt ist, es auch eine Möglichkeit gibt, es wieder, ja, wieder aufzubauen. Nicht genau das Gleiche, wie es vorher war, sondern anders, aber dass es kein Aus sein muss. Ja, so. Auch wenn ich so drüber nachdenke, über deine Frage nochmal, auch in Richtung Eltern, Schwiegereltern, auch da ist was passiert. Ja? Ich glaube, bei dir ist es noch extremer gewesen, Angelika, ne? Die Auswirkungen in diese Richtung.
Ja, das hat was gemacht. Meine Eltern, die konnten mit dem Thema gar nicht umgehen. Und meine Mutter sagte dann irgendwann mal, der Mensch ist für sie gestorben. Und ich weiß von meiner Mutter, das gab es schon häufiger. Und da gab es kein Zurück. Da ist ein ganz großes Dankeschön an den Mann meiner Nichte, der dann irgendwann zu ihr gesagt hat, du, wenn du die Angelika nicht verlieren willst, dann ist es besser, du akzeptierst, dass die beiden wieder zusammen sind. Und dann hat sie auch ganz schön, ganz wunderbar reagiert und hat ihn in die Arme geschlossen und er gehört wieder dazu. Aber wir haben nie drüber gesprochen und ich werde es auch nicht mehr tun. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Und bei den Schwiegereltern, oder halt, wir sind nicht verheiratet, aber bei den Eltern meines Mannes, das Ding ist durch, weil die es erlaubt haben, dass diese Frau bei ihnen übernachtet, obwohl sie wussten, dass wir noch zusammen sind. Und das ist für mich ein No-Go. Also da war ich, das ging mir echt einen Schritt zu weit. Mhm. Und ja, ich bin freundlich, ich bin nett. Und natürlich verstehen wir uns auf eine Art und Weise, aber wie soll ich das beschreiben? Da ist so eine große Enttäuschung. Und auch da keine Bereitschaft zu sprechen. Das ist für die auch so ganz schrecklich, diese Geschichte. Und ich habe keine Lust, das aufzubereiten. Ich brauche das nicht. Jetzt haben wir Gott sei Dank keine gemeinsamen Kinder. Also die Verbindung ist nicht so, dass man sagen muss, es wäre wichtig, dass die Familie auch wirklich Familie ist, was auch immer das bedeuten mag. Aber für mich ist es halt, es sind die Eltern meines Partners, mehr ist. Also insofern, das tut weh. Das tut wirklich weh.
Danke für die Ehrlichkeit dazu. Und das bringt mich eigentlich auch schon zur nächsten Frage. Das sind ja alles sehr sensible, feinfühlige Themen und alles, was damit zusammenhängt, ist ja sehr fragil und sehr schmerzhaft. Und ihr habt es ja erst unter verdecktem Namen geschrieben, dieses Buch. Jetzt bekennt ihr euch ja sozusagen, also sagen wir es jetzt mal in diesem Podcast hier, ne? Das ist ja, geht ja noch ein Stück weiter. Und es ist aber ja schon auch durchgekommen in den Fragen zuvor. Ihr seid ja sehr transparent, glaube ich, in alle Richtungen damit umgegangen. Das finde ich sehr besonders. Also das erfordert ja sehr viel Stärke und auch sehr viel Mut. War das was, was von Anfang an klar war für euch? Also sowohl also es gibt ja, glaube ich, auch Fälle, wo es gar nicht so offen ausgetragen wird. Also wo vielleicht Eltern gar nichts davon wissen oder vielleicht teilweise im Freundeskreis gar nicht. Ihr habt das mit den Kindern angesprochen. Und dann gibt es dieses Buch und ihr treibt es ja noch ein Stück weiter und sagt, okay, das, was wir erlebt haben, davon sollen andere sozusagen auch lernen dürfen, ne? So dass ihr jetzt darüber sprecht. Ist euch das, also wie hat sich das ergeben und ist es so, dass euch das jetzt manchmal noch schwerfällt? Oder ist es eher so, dass ihr sagt, nee, es ist total wichtig, eigentlich damit rauszugehen und das eben auch nicht unter so einer Käseglocke vielleicht zu halten?
Es war ein Entwicklungsprozess oder ist ein Entwicklungsprozess. Als wir damals das Buch veröffentlicht haben, wir haben recht spät entschieden, nehmen wir ein Synonym oder gehen wir mit unseren echten Namen raus. Mein Beweggrund, ich glaube, für dich war es damals, wäre beides okay gewesen, Angelika, ne?
Ja, es war ein bisschen schwierig. Ich habe eine Namensvetterin, die war gerade in der Politik im Wahlkampf und die Namensvetterin ist meine Schwägerin. Ist nicht so nett. Also ich habe es für sie gemacht, ich habe es für Susan gemacht und aber auch für mich, weil ich möchte nicht in einem Strategieworkshop angesprochen werden von einem Vorstand, der dann sagt, ach, Frau Westerwelle,
wie war das
denn? Da mal eine Frage. Das fand ich einfach schräg.
Und ich hab damals gedacht, es ist wichtig, meine Kinder zu schützen. So, und jetzt ist aber eine ganze Menge Zeit vergangen seitdem und das Thema ist weiter gereift und man hat ja auch Abstand, man bekommt ja auch einen gewissen Abstand. Mittlerweile denke ich, es ist einfach, ich habe das Gefühl, es ist wie wenn man schwanger ist. Dann sieht man ja plötzlich nur noch Schwangere. Und mir ist es so ergangen nach dieser Trennungssituation, dass ich das Gefühl hatte, es waren auf einmal nur noch Frauen da, denen es irgendwie genauso ging oder denen das schon auch mal passiert ist. Mhm. Und es wird so viel gesabbelt in unserer Zeit, ja, über Social Media, und es wird wahnsinnig viel kommuniziert, aber über die tatsächlich emotionalen Themen, das, was uns wirklich beschäftigt, da wird zu wenig gesprochen. Mhm. Also, weil es ist immer alles toll, es ist immer alles schön, es ist so glamourös und ne, jeder führt so ein wahnsinnig geniales, tolles Leben. Und ich finde es einfach wichtig, auch diese Aspekte zu zeigen und den Raum zu geben und auch gerade jungen Menschen deutlich zu machen, es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt auch diese Tiefs, und die sind aber auch eine Chance zu wachsen am Leben.
Mhm. Ja, wir haben auch lange Zeit überhaupt nachgedacht, überhaupt rauszugehen, weil wir eben nicht mit den Themen konfrontiert werden wollten. Und da ging es nicht um die Namen, sondern um das Thema. Mhm. Was ist jetzt anders? Das, was Susan sagt, Zeit vergeht. Wir sind daran gewachsen. Auf der anderen Seite glauben wir auch, dass wir mit unserer Haltung und dem, wie wir die Dinge angehen, auch einen Mehrwert schaffen. Dass wir das teilweise anders machen. Und ich würde so gerne Menschen von dem profitieren lassen, was wir an positiven Dingen auch herausgearbeitet haben. Mit welchen, manche lieben ja Modelle und Methoden, ne, so wie Susan es gerade gesagt hat, wie viel wir brauchen wir eigentlich, ne? Ich, du, und wie viel wir ist es dann? Sich darüber Gedanken zu machen und die Einzelnen zu stabilisieren, das ist ja das, was wir im Coaching immer wollen, ne? Du für dich, erstmal du für dich. Und da war also die Überlegung, ja, das würden wir gerne tun, aber was wir nicht tun, wir gehen nicht raus und wissen alles besser. Also ich möchte kein Missionar sein. Ich möchte nicht sagen, so geht's, mach es so. Weil das wird nicht funktionieren. Also es wird kein Buch von uns geben, was da heißt, in 10 Schritten zum Glück oder so irgendwas. Das ist aus meiner Sicht Quatsch, und das ist Menschen, ach, ich weiß auch nicht. Das hilft den Menschen überhaupt nicht. Es ist wichtig, dass man mal drauf schaut, was ist denn für mich wichtig und für seine Bedürfnisse das Richtige finden. Also, ja. Nur weil ich es geschafft habe, Susans Geschichte ist andere als meine und ist eine andere als meine, und die von den Frauen, die wir da begleitet haben, die Geschichten sind wieder anders. Und nicht jede geht gut aus.
Mhm. Und trotzdem, und trotzdem ist der Schritt aber ja doch auch nochmal besonders, weil es geht hier nicht nur um euch selbst, ne? Also dadurch, dass es ja sozusagen ein anderer war, der dieses Leid zugefügt hat, der ist ja automatisch damit drin. Waren das auch Gedanken zu sagen, damit zieht man die andere Person sozusagen jetzt auch nochmal da? Also wisst ihr, wie ich meine?
Also total, total. Also für mich war ganz selbstverständlich, und ich glaube für dich auch, Angelika, auch unseren Partner zu fragen, ob das okay ist. Mhm. Weil natürlich betrifft ihn das genauso.
Ja.
Und ich finde überhaupt, dass in so einer Situation gibt es 2 große Aufgaben, die zu bewältigen sind. Das eine ist, den Schmerz und die Trauer und diese Verletztheit, die Enttäuschung, hast du es genannt, Angelika, das trifft es auch gut, zu verarbeiten für denjenigen, der da aus allen Wolken gefallen ist, ja, und für denjenigen, der es verursacht hat, mit Schuld und Scham auch klarzukommen. Das ist halt auch ein ganz großer Berg, der da bewältigt werden will. Auch nicht einfach.
Und weil so viel drin steckt, das wird ja auch aus dem Buch raus klar, ne? Also eigentlich alle Bandbreite an Emotionen ist sozusagen in dieser Geschichte ja drin. Also für viele Frauen ja, glaube ich, auch das Schuldthema, ne? Dass man sich sofort fragt, dass die Betrogene sich fragt, was habe ich falsch gemacht? Also alles, da ist ja, wo würdet ihr sagen, also das hat ja auch so einen Verlauf, aber was war für euch persönlich, glaube ich, nochmal in dieser Geschichte die Emotion, die eigentlich so am stärksten durchgeknallt ist?
Der Frau den Hals umzudrehen?
Wut.
Also Wut. Es ist völlig Banane, aber manchmal diese Neugierde, wer ist das? Dieses Wissen wollen, warum? Und diese unbändige Wut auf diese, weil das so ungehörig ist. Also da komme ich heute noch nicht mit klar. Wenn mir eine Frau erzählt, sie ist in einer Affäre und es sei die große Liebe und er kann halt sich nicht trennen, weil, oder hat 1000 Ausreden, da könnte ich schon eine klatschen, wenn sie sagt. Also da bin ich so gar nicht mehr selbst reguliert, da bin ich einfach nur noch in meiner Wut. Und das fällt mir wirklich schwer, das hat sich verändert. Früher hatte ich viel mehr Verständnis, heute frage ich allen Ernstes, ob ich Verständnis haben möchte.
Und auf die Wut kurz ein, was hast du für dich sozusagen für einen Weg gefunden, mit dieser Wut umzugehen? Weil wir wissen ja, wenn die Wut innen drin bleibt, das ist ja meistens nicht so gut. Also wie hast du da für dich einen Kanal gefunden?
Naja, ich bin ein sehr kognitiver Mensch. Ich weiß dann schon, was mit mir geht. Oder Susan sagt es mir gerade. Dann kommen auch wieder die Selbststeuerungselemente zum Vorschein, das schon, oder ich mache Sport. Für mich ist Sport das recht gut. Meistens das, oder ich gehe spazieren. Also irgendwie ablenken und versuchen, sich zu beruhigen. Und das ist irrational. Also das ist einfach irrational. Da muss ich auch ehrlich sein. Ne?
Ich hätte mir gewünscht, dass ich mehr Wut in mir gehabt hätte, manchmal. Das hätte Wut? Mir, glaube ich,
Wut
ja.
Wut oder Mut?
Wut.
Wut.
Wut. Ich habe nicht so viel Wut in mir, generell nicht. Und ich hätte mir das gewünscht, dass das mehr da gewesen wäre. Bei mir war es auf der einen Seite Trauer und Ohnmacht war ein Gefühl, was ich ganz schlimm fand. Das fand ich ganz schlimm. Also zu sehen, was da gerade passiert und nichts tun zu können. Das war, das hat mir nochmal für mich gezeigt, ich bin so ein handlungsorientierter Mensch. Also wenn ich was tun kann, dann geht's mir gut, ja. Aber wenn ich das Gefühl habe, da passiert etwas mit mir und gerade bei dem, was mir am wertvollsten ist, ja, auch zum Beispiel bei den Kindern, ne, dass die traurig sind und so und ich stehe daneben und kann nichts tun. Das finde ich, also fand ich ganz, ganz furchtbar. Und da hat mir auch, also ich habe auch Sport, ne, dann unsere stundenlangen Gespräche darüber, wo ich dann ein bisschen wieder Perspektive hatte, ne, oder auch die Arbeit mit dem Coach, aber auch viel körperliche Bewegung tatsächlich. Ich meine, was sind wir spazieren gegangen in der Zeit? Das war ja der Wahnsinn. Ja.
Und ihr habt es ja eben gesagt, also ihr habt die Männer natürlich gefragt oder es war besprochen mit den Männern. Was haben die gesagt? Was war die erste Reaktion? Also ihr habt gesagt, ich mache mit meiner Freundin zusammen, die das selber erlebt hat, wird das Buch Danke fürs Fremdgehen, du Arsch heißen. Also war die erste Reaktion, kann ich verstehen oder so, also was war die Reaktion darauf?
Ich kann mich gar nicht an so einen bestimmten Moment erinnern, weil das ja ein Prozess war, an dem er teilhatte. Also wir haben ja auch über viele Dinge gesprochen, die wir in diesen Vorgesprächen immer wieder hatten. Und insofern war er ein Stück weit auch Teil der Entstehung des Buches, würde ich sagen. Ne? Und Angelika, ich erinnere mich auch, ne, wenn du Kapitel geschrieben hast und wir haben dann drüber gesprochen, dass du dann manchmal auch gesagt hast, ja, ich habe dann mit Achim noch mal drüber gesprochen und ne, da so, also das ja, ist...
Er hat es auch gelesen.
Ja.
Das war mir auch wichtig, denn mein letzten Endes für unsere Männer ist es ja wie, als würden sie in einem Tagebuch schnüffeln. Wir haben ja sehr transparent auch geschrieben, was bei uns da passiert. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dadurch, dass ich es runtergeschrieben habe, wurde ihm nochmal deutlich, was da passiert ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und das war für ihn teilweise noch beschämender. Mhm. Ich habe mich dann nur erwischt, dass ich gesagt habe, das lasse ich jetzt ganz bei dir, weil dich auch noch aufbauen, das mache ich jetzt nicht. Mhm. Aber es war halt auch eine Möglichkeit, ins Gespräch zu gehen. Oftmals ist ja die Möglichkeit gar nicht da zu sprechen. Mhm. Und wir haben immer wieder, von hinten durch die Brust ins Auge quasi Situationen gesucht, um auch mal sprechen zu können. Beziehungsweise ich habe sie gesucht.
Mhm. Mir wird jetzt gerade noch mal so bewusst, dass das ja auch gerade so zu den Anfangszeiten der Corona-Pandemie passiert ist. Mhm. Also das war ja, ich frage mich gerade, ob das Buch auch entstanden wäre, wenn das nicht so, also diese Zeit auch da gewesen wäre, die wir da alle irgendwie auf einmal hatten. Ja? Mhm. Und dass viele dann mit sich auch allein sein und ja.
Ich weiß es nicht.
Ihr sagt, Fremdgehen macht einfach unfassbar viel kaputt. Es ist nicht wieder gut zu machen.
Ja.
Und dieser letzte Satz, es ist nicht wieder gut zu machen, davon gibt es ja ein paar Dinge im Leben vielleicht, die nicht immer wieder gut zu machen sind. Aber weil wir ja so sehr dieses, das geht noch und das kittet man wieder und da ist der Quickfix und das muss geschafft werden, ist das auch eine Message des Buches mitzugeben, dass manche Dinge vielleicht nicht wieder gut zu machen sind, aber trotzdem eine andere Form des Happy Ends oder des Weiterverfolgens haben können?
Da sprichst du ein Thema an, was mich persönlich sehr lange schon fast auch gequält hat, weil ich mir immer überlegt habe, was müsste er tun, damit ich entschuldige? Nur so, damit ich sage, ja, ist okay. Und ich habe festgestellt, es gibt nichts, was er tun könnte, was das entschuldigt. Und so sind wir über die Sprachen der Liebe gestolpert, über Vergeben, Vergessen, was auch immer. Es war klar, ich kann nicht vergessen. Eine Entschuldigung wird es nicht geben. Ich kann das nicht entschuldigen. Ich weiß nicht, weil, ne, wenn er mit dem Ring anläuft, dann würde ich sagen, ja, Ring bleibt da, du kannst gehen. So, ne? So ticke ich einfach nicht. Und diesen Riss kann man auch nicht einfach so wegputzen. Und mir hat so dieses Buch der Freude so sehr geholfen vom Dalai Lama. Das haben wir auch einige Male zitiert. Mhm. Dieses Vergeben, also diese Ungehörigkeit, die man erfährt, in welcher Form auch immer, einfach als solches zu nehmen. Und dann ist das so, zu akzeptieren, aber auch zu akzeptieren. Und dann damit zu leben. Und das ist was anderes, als etwas hinzunehmen und ewig drauf rumzunörgeln. Also
ich kann mich daran erinnern, dass eben so viele aus dem Bekanntenkreis immer wieder gesagt haben, ich könnte das nicht verzeihen. Und meine Standardantwort war da immer, darum geht's auch gar nicht. Nee. Mhm. Für mich geht's darum auch nicht. Du hast es formuliert mit Wiedergutmachen. Wiedergutmachen ist, es war ja nicht gut, weil sonst wäre es ja nicht dazu gekommen. Also wiedergutmachen, es besser machen.
Anders machen.
Anders und besser machen. Ja. Das ist für mich eher das Ziel, auf beiden Seiten. Ja? Mhm.
Und was würdet ihr sagen, bevor wir in die letzten drei Fragen reingehen, ich überziehe ein bisschen, was würdet ihr sagen, was habt ihr danach in den Beziehungen verändert? Gibt es sowas wie, gibt es ein Reinigungsritual? Gibt es einen festen Termin, wo nur, das frage ich mich auch immer, gibt es einen festen Termin, wo man nur redet? Also ich merke zum Beispiel in meiner Partnerschaft, Reden kommt einfach viel zu kurz. Nähe entsteht ja auch dadurch, dass wir Dinge teilen, Emotionen, aber es ist sehr viel Alltag. es ist sehr viel Kind, es ist sehr, sehr, sehr viel Job, 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 Job. Und dieses, und ich habe immer so diese Vorstellung, es müsste wie so ein Reinigungsritual geben, wo man einmal freitagsabends irgendwie gefühlt die Hosen runterlässt, man packt alles auf den Tisch und nicht immer darauf wartet, oder nicht darauf wartet, aber es kommt dann zu so, ne, so Mini-Explosion, und daran merkt man ja eigentlich schon, wäre ganz gut gewesen, vorher schon mal drüber zu sprechen. Habt ihr das, also hat sich das grundlegend verändert, und gibt es da was, wo ihr sagt, das haben wir seitdem eingeführt? Oder das ist eine romantische Vorstellung meinerseits?
Wir haben tatsächlich im Laufe der Zeit immer wieder die Dinge aufgeschrieben, von denen wir beide gesagt haben, die wollen wir anders machen, als es vorher war. Und die sind in einer Glasschale drin. Und die holen wir immer mal wieder vor. Und das ist so ein, vielleicht ist das Reinigungsritual, was du ansprichst. Ja. Das ist halt zumindest der Moment, um so ein bisschen den Pulsschlag der Beziehung zu hören. Also zu gucken, wie geht's uns eigentlich gerade in der Beziehung? Mal die Kinder und den Job und den Alltag weggelassen. Aber nur, wenn es um uns beide geht, wie erleben wir uns gerade? Und in Bezug auf das, was wir uns auch gemeinsam vorgenommen haben. Das machen wir deutlich bewusster. Es gelingt uns auch nicht mit einem festen Termin jede Woche. Ja, da muss man einfach ehrlich sein. Das ist auch schwierig zu realisieren, wenn man auch viel unterwegs ist. Aber wenn einer von uns beiden das Gefühl hat, es wäre jetzt wichtig, da mal hinzugucken, dann machen wir das auch. Und dann ist auch für den anderen klar, okay, dafür braucht es jetzt Zeit und Raum.
Schön.
Das Bewusstsein dafür, dass die Beziehung gepflegt werden will. Das ist ein anderes geworden, ja.
Also im Job würde man sagen, wir machen regelmäßig Retros. Das tun wir tatsächlich, zu gucken, wie sieht es gerade aus, was läuft hier gut, was weniger, was gefällt uns gut, braucht es irgendwas. Das ist kein großer Aufriss, das ist mal bei einem Glas Wein oder so. Also am Anfang haben wir häufiger gesprochen, jetzt nicht mehr so häufig, aber wenn irgendwas quer sitzt, dann wird es sofort angesprochen. Also das kommt nicht mehr vor, dass was wegschieben. Und wenn es telefonisch nur geht, dann muss das telefonisch gehen, fertig. Also mein Mann ist halt viel unterwegs. Insofern ist das nicht ganz so trivial, über so eine lange Zeit, er ist 4 Monate weg, über so eine lange Zeit, das auch aufrechtzuerhalten, aber auch dann immer wieder mal reinzufragen, was brauchst du gerade?
Die letzten drei, was würdet ihr sagen, ganz allgemein gefragt, wovon haben wir zu viel?
Materielle Dinge. Sag ich. Den Fokus auf materielle Dinge.
Zu viel, den Fokus auf...
Und Erfolg.
Zu viel, also für mich ist es den Fokus auf sich selbst, ohne Rücksicht auf das um mich herum. Also ohne, nur ich, ohne Interaktion. Das ist, also ich habe das Gefühl, Bowlingkugel. Wir verhalten uns wie Bowlingkugeln und rollen durch die Welt.
Was brauchen wir mehr?
Achtsamkeit.
In Bezug auf, so gesagt, aber nicht
in Bezug auf uns selbst.
Achtsamkeit.
Ja.
Auch mal hören, was sich auf den anderen einlassen, sich die Zeit nehmen, sich auf den anderen einzulassen, wirklich zuzuhören.
Was ist die esoterische Achtsamkeit?
200 Mal auf einem Brötchen rumzukauen, um die Max-Explosion zu erleben, weißt du?
Das hat mich jetzt interessiert, was die esoterische Achtsamkeit ist. Ein Buch, das ihr empfehlen würdet, wo ihr sagen würdet, also es darf natürlich zum Thema passen, es darf etwas sein, was euch wahnsinnig viel Inspiration gegeben hat, was ihr vielleicht auch zuletzt gelesen habt, was ihr den HörerInnen empfehlen wollt. Es muss kein Buch sein, es könnte auch ein TED-Talk sein, ein Film, ein Stück, was auch immer das war.
Also außer unser Buch meinst du natürlich.
Genau.
Ach, ich könnte so viele empfehlen. Das Buch der Freude, ich liebe das. Und ich mag auch alles von, wie heißt der
Buch? Bouquet.
Yes.
Bouquet. Den habt ihr auch sehr oft zitiert.
Ja, der ist großartig. Oder auch Mohsen Sharifi, die Bücher von Mohsen Sharifi, die sind auch ganz wunderbar.
Ja. Und in Bezug auf Achtsamkeit finde ich auch, also ist ein Buch, was ich immer wieder mal hernehme und zum Beispiel mal in der Badewanne lese, ist Wu Wei. Das Handeln im Nichthandeln.
Richtig.
Mag ich auch sehr gerne.
Wu Wei. Spannend.
Und du wirst es kaum glauben, achtsam morgen, alle vier Bände. Das ist auch auf so eine witzige Art, so ein bisschen Philosophie der Achtsamkeit rübergebracht. Also wenn man da reinhört und sich darauf einlässt, nicht nur auf diesen Krimi und dieses Absurde, was er da erzählt, aber auf diese einzelnen Aussagen, dann hat das was.
Ich fand das echt cool. Ihr beiden, ich bedanke mich sehr, dass ihr da wart und vor allem bedanke ich mich für diese sehr besondere Offenheit, die ihr habt mit dem Thema und dass ihr das in ein Buch gepackt habt, dass ihr das publik macht und dass andere davon lernen dürfen und ihr auch bereit wart, da so offen drüber zu sprechen. Ich empfehle von Herzen, danke fürs Fremdgehen, du Arsch, euer Buch und ich empfehle euch aber auch von Herzen als Coaches weiter und ihr sagt vielleicht zum Ende nochmal, wenn jemand das jetzt so erlebt hat am eigenen Leib, wie er in Zukunft da euch auf euch zukommen kann oder mit euch arbeiten kann. Also geht das mehr im Einzelcoaching? Kann ich auch den Partner mitschleppen? Also wie sieht das aus? Vielleicht sagt ihr da noch mal kurz was zu.
Sowohl als auch, ja.
Also als gerade Paar ist es natürlich großartig, ne? Aber ich glaube, jeder braucht für sich auch das Einzelne. Also
Ja. Und da gibt es eine wunderbare Website, esistpassiert.de, wo wir auch
in die Shownotes.
Genau, wo wir auch weiter bloggen. Immer mal wieder, wenn uns ein gemeinsames Gespräch dazu verleitet, das aufzuschreiben, dann packen wir das da rein und dort kann man auch mit uns in Kontakt treten.
Klasse. Vielen, vielen Dank, Susan. Vielen, vielen Dank, Angelika, dass ihr da wart.
Dankeschön, dass wir da
sind. Sehr gerne. Vielen Dank.
Das war die Folge mit Susan Starnberger und Angelika Westerwelle. Wir empfehlen sehr das Buch Danke fürs Fremdgehen, du Arsch. Auch für alle Frauen, die das Thema nicht am eigenen Leib erlebt hat, weil man wirklich sehr, sehr viel für die eigene Beziehung daraus mitnehmen kann. Und vielleicht, weil es auch ein bisschen hilft, sich in andere hineinzuversetzen, die das Thema am eigenen Leibe erleben mussten. Wir hoffen, euch hat diese Folge einiges mitgegeben und die beiden Frauen konnten einen guten und hilfreichen Einblick geben in das, was sie erlebt haben. Ich möchte nochmal wiederholen, wie wichtig ich es finde, dass die beiden das Thema so ehrlich, authentisch, öffentlich machen und mit mir darüber gesprochen haben, weil ich glaube, dass der Lerneffekt, der sich daraus für andere Menschen ergibt, wirklich sehr, sehr groß ist. Und das Ganze gibt Hoffnung, und das finde ich auch sehr wichtig, dass Beziehungen durch eine solche Geschichte nicht unbedingt am Ende angekommen sein müssen. Lasst uns gerne euer Feedback dazu da, wie es euch gefallen hat. Anmerkungen immer gerne an redaktion@personalitymac. Schaut wie gesagt gerne im Personality Mac Abo vorbei. Da gibt es für 6 Euro im Monat ganz, ganz viele tolle Inhalte, Yoga-Klasse, Coaching-Tipps, Rabattcodes. Das lohnt sich und schaut sehr, sehr gerne bei den Angeboten auch von Angelika und Susan vorbei. Alles Liebe! Eine gute und entspannte Zeit zwischen den Jahren und einen tollen Start ins neue Jahr wünschen wir euch. Und bis bald, eure Simone.